Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, die Documenta. Nach dem Abbau des umstrittenen Werks geht die Debatte um Konsequenzen weiter. Wir haben es gehört, auch der Bundeskanzler möchte die Documenta nicht besuchen. Wir waren aber jedenfalls dennoch nochmal in Kassel und hören eine Meinung über die Zukunft der Verantwortlichen. Außerdem eröffnen wir den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einer gepfefferten Rede. Dann stellen wir neue Filme vor. In dem einen läuft ein Bar Mitzwa-Entertainer so richtig zu großer Form auf, kann ich schon mal versprechen. Und wir hören eine ukrainische Fotografin, die 4 Monate Krieg dokumentiert hat und von sich sagt, sie kann keine Gefühle zulassen. Sie braucht die Kraft für ihre Arbeit. Also, das Werk mit den antisemitischen Motiven ist abgebaut, aber ist damit auch das Problem gelöst, dass Deutschlands wichtigste Kunstausstellung und ja, vielleicht auch eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt, nämlich die Documenta, immer noch hat. Sina Philips war heute nochmal auf der Documenta in Kassel unterwegs und hat auch gefragt, ja, was eigentlich aus den Verantwortlichen wird.
Der Skandal ist da. Auch in Kassel wird heftig diskutiert. Ist es richtig, dass das Kunstwerk abgebaut wurde?
Also ich finde schon okay, das Kunstwerk abzubauen.
Ich habe mir das Kunstwerk angesehen, weil es ja durch die Medien ging. Und fand es jetzt auch nicht wirklich nötig, dass es abgebaut wird.
Ich glaube auch nicht, dass jetzt die ganze Documenta und alle Menschen, die hier ausstellen und Kunst gemacht haben und sich die Kunst angucken, Antisemiten sind. Insofern habe ich immer noch Lust auf Documenta.
Im Fokus der Kritik steht das Kuratorenkollektiv Ruang Rupa. Die hessische Kunstministerin Angela Dorn sieht vor allem strukturelle Probleme.
Normalerweise hat man auch einen Kurator, eine Kuratorin, die dann die Werke aussucht. Es waren jetzt Kollektive eingeladen. Das heißt, es gab nicht einen verantwortlichen Kurator, eine verantwortliche Kuratorin. Das ist ein Teil des Problems, aber das darf nicht die einzige Erklärung sein.
Daher sei es nun wichtig, die Strukturen der Documenta zu überprüfen. Auch Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle sieht in einer Stellungnahme das Kollektiv in der Verantwortung.
Die Kuratoren der Documenta 15, Ruang Krupa, haben uns von Beginn an dieser Debatte versichert, dass Antisemitismus, jegliche Form von Rassismus oder Gewalt keinen Platz auf der Documenta 15 haben werden. In diesem einen Fall sind sie ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden.
Allerdings ist das Kuratorenkollektiv nicht alleine in der Verantwortung. Die Kunstausstellung wird von der Documenta GmbH ausgerichtet. Sie ist für die Inhalte zumindest im rechtlichen Sinne mitverantwortlich. Deren Generaldirektorin Sabine Schormann betont vor dem Abbau des Kunstwerks:
Wir wollen aber den mit der Documenta 15 begonnenen Dialog mit dem globalen Süden weiterführen und hoffen darauf, gemeinsames Verständnis und gemeinsame Grundlagen dafür zu legen.
Unabhängig vom Blick auf zukünftige Ausstellungen hat auch innerhalb der Documenta die Suche nach der Verantwortung begonnen. Zu den Verantwortlichen gehören nämlich auch Angela Dorn und Christian Geselle selbst. Hätten auch sie im Vorfeld agieren können? Angela Dorn sagt dazu:
Ich kannte das Bild vorher nicht. Sie dürfen sich auch bitte nicht vorstellen, dass die Kunstministerin alle Werke der Documenta vorher entsprechend durchschaut.
Von Christian Geselle gab es zu dieser Thematik heute keine Stellungnahme.
Sina Philips aus Kassel von der Documenta. In der Krise müsste man hinzufügen, und wir haben es gerade gehört, die Frage nach den Konsequenzen personeller Art, nach den Verantwortlichkeiten. Würde es denn reichen, wenn es dort Rücktritte gibt? Müsste sich vielleicht noch mehr ändern bei der Documenta? Kunstredakteurin Claudia Wheeler kommentiert.
Um es gleich zu sagen, natürlich müssen Konsequenzen gezogen werden. Die Documenta-Generalsekretärin Sabine Schormann muss gehen. Sie hat es versäumt, auf die Antisemitismusdebatte rund um die Documenta, die es seit Anfang des Jahres gibt, adäquat zu reagieren. Sie hat von Anfang an hilflos agiert, ist der Debatte bis zuletzt immer nur hinterhergelaufen, hat immer die gleichen Vokabeln wiederholt, man sei erschüttert und erschrocken. Sie ist nicht zum eigentlichen Kern vorgedrungen und hat keinen wirklichen Dialog angeboten. Doch Sabine Schormann allein ist nicht das Problem. Da gibt es noch den Aufsichtsrat der Documenta, in dem die hessische Kunstministerin Angela Dorn und der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle sitzen. Und es gibt noch die Findungskommission, die nicht nur die künstlerische Leitung benennt, sondern darüber hinaus als Beirat den weiteren Projektprozess begleiten und dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung beratend zur Seite stehen soll. Wo war dieser Beirat, eine Gruppe renommierter Kulturschaffender, die ganze Zeit über? Wie konnte es passieren, dass mitten auf dem Kasseler Friedrichsplatz ein Kunstwerk enthüllt wird, das eindeutig antisemitische Narrative bedient? Da muss man sich die Frage stellen, ob das ganze Konzept nicht aus dem Ruder gelaufen ist. Ein Konzept, dass Kollektive eingeladen wurden, die wiederum Kollektive einladen konnten und so weiter. Ein Schneeballsystem, von dem man sich jetzt überrollt sieht? Natürlich gilt die Kunstfreiheit, doch sie hat da ihre Grenzen überschritten, wo es um Antisemitismus geht, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Mit Aufkommen der ersten Antisemitismusvorwürfe hätte der Beirat einspringen müssen. Die Documenta, die immer noch als weltweit wichtigste Kunstausstellung gilt, hat die große Chance verspielt, sich als weltoffen zu präsentieren, andere Sichtweisen auf die Kunst zu ermöglichen und den Dialog zu öffnen. Die Documenta 15 wollte eine Ausstellung sein, die auf das Miteinander setzt, auf den Austausch verschiedener Kulturen. Das ist leider grandios gescheitert. Denn die Verantwortlichen sind weder in der Lage zu kommunizieren noch zu vermitteln. Kunstministerin Dorn hat angekündigt, die Strukturen der Documenta zu überprüfen, sagte aber auch, ein Teil des Problems sei, dass diesmal Kollektive eingeladen waren und nicht ein verantwortlicher Kurator oder Kuratorin. Damit wird die Verantwortung auf das Kollektiv Ruhengruber geschoben und die eigene Verantwortung kleingeredet. Auch ein kulturpolitisches Debakel. Inzwischen geht die Suche nach weiteren Kunstwerken mit antisemitischen Inhalten in Kassel weiter. Es ist die Rede von pro-palästinensischem Propagandafilm aus den 70er Jahren. Der Schaden ist jedenfalls von der Documenta nicht mehr abzuwenden und das betrifft nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern die Institution als Ganze. Sie wird sich komplett umkrempeln müssen, wenn sie weiterhin ihren Anspruch als zukunftsweisendes Ausstellungsformat behaupten will. Die Documenta 15 jedenfalls wird als Antisemitismus-Documenta in die Geschichte eingehen. Das hätte sie eigentlich nicht verdient.
Kunstredakteurin Claudia Wheeler kommentierte über die aktuelle Krise der Documenta und über mögliche Konsequenzen. Und alles zu dieser inzwischen ja sehr umstrittenen Schau finden Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de. Zahlreiche Interviews und Gespräche zu allem, was diese Documenta beschäftigt. So, und ich kann nur sagen, bei dem Wetter müssen wir jetzt einfach an den See. Aber vorher noch ein bisschen Literatur. Klagenfurt am Wörthersee. Dort ist gerade Miriam C. aus unserer Literaturredaktion. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Denn heute Abend beginnt nämlich der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Einer der wichtigsten Wettbewerbe für deutschsprachige Literatur. Und zwar als Vorlesewettbewerb. Also nicht nur Text einreichen und warten, sondern live lesen und sich der Jury stellen. Zum ersten Mal wieder seit der Pandemie auch mit Publikum. War es denn dementsprechend auch ein bisschen feierlich heute Abend?
Also zumindest die Amtsträgerinnen und Amtsträger aus der Politik und aus der Wirtschaft, die waren sehr bemüht um eine feierliche, auch fast eine Jubelstimmung da am See. Aber es gab vor allem zwei Störenfriedinnen, würde ich sie mal nennen, heute Abend. Einmal war das die Juryvorsitzende, die Literaturkritikerin Insa Wilke, die lieh sich einen Satz von der ukrainischen Autorin Tanja Maljatschuk, die lebt in Wien und die hat 2018 den Bachmann-Preis gewonnen. Und die sagte bei einer ausgelassenen Gelegenheit, ich will Ihnen nicht den schönen Abend verderben mit meinem Krieg. Aber, und dieses Aber, das ergänzte Insa Wilke und sie sagte, aber wir müssen auch und auch bei diesem Wettbewerb auf die Ungleichzeitigkeit von Lebenswelten schauen und auf die unterschiedlichen Erfahrungen, mit denen zum Beispiel auch die Teilnehmenden hier eintreffen. Und in diesem Jahr sind es wirklich Autorinnen und Autoren aus zum Beispiel aus dem Irak, aus Slowenien und aus Rumänien, die alle eben ganz unterschiedliche Erfahrungen hier mitbringen. Und auf diese Ungleichzeitigkeit, da verwies auch die Schriftstellerin Anna Bahr, die zweite Störenfriedin, die hielt heute Abend die Klagenfurter Rede zur Literatur. Das ist so eine programmatische Eröffnungsrede in diesem Wettbewerb. Und diese Rede, die nutzte Anna Bahr, eine Autorin, die in Zagreb im damaligen Jugoslawien geboren wurde und mittlerweile in Klagenfurt lebt, für so eine richtige Abrechnung.
Ja, da bin ich ja gespannt. Mit wem hat sie denn da abgerechnet?
Also das war so ein richtiger Rundumschlag, zu dem sie da ausgeholt hat. Sie ging scharf ins Gericht mit der Stadt Klagenfurt. Da schloss sie auch an eine Erzählung von Ingeborg Bachmann, Jugend in einer österreichischen Stadt, in der schreibt Ingeborg Bachmann von Kindern, die Gewalt erfahren im Krieg, aber auch Gewalt in der Erziehung und die darüber dann verstummen. Und Anna Bahr stellte diese Stadt Klagenfurt, in der, wie sie sagt, Kindern immer noch Gewalt angetan wird, jetzt gegenüber dem Bachmann-Preis. Und sie machte deutlich eben, welche Ungleichzeitigkeit Arbeiten hier mitunter zustande kommen. Während nämlich in ihrem Heimatland Jugoslawien der Krieg tobte, da diskutierte man in Klagenfurt 1991 einen Wettbewerbstext des Schweizer Autors Urs Allemann mit dem Titel Babyficker. Und obwohl die Jury den scharf kritisierte, dass da Wunschfantasien eines Pädophilen präsentiert werden, hatte Urs Allemann am Ende doch so viele Favoriten oder so viele Fürsprecher, dass ihm der Preis des Landes Kärnten zugewiesen wurde, während im selben Kärnten ein echter Kinderschänder mit etlichen Preisen ausgezeichnet wurde, so formulierte das Bar. Und damit spielte sie an auf den Klagenfurter Kinderarzt Franz Wurst. Der hat jahrzehntelang sexuelle Gewalt an Kindern ausgeübt und wurde von höchster politischer Stelle dafür gedeckt. Und das kritisierte eben Bar, wie man in diesem Wettbewerb, in diesem Literaturwettbewerb, diskutiert, ob man solche Gewaltschilderungen zulassen dürfte, während man eben den tatsächlichen Opfern lange Zeit nicht geglaubt hat. Und damit tarne sich dieser Bachmann-Wettbewerb in seiner Schmähung des Mitgefühls als Vernunft. Also diese Schmähung des Mitgefühls als Vernunft tarne er da. Und das, sagte Anna Bahr in ihrer Rede, das sei für die Literatur der falsche Weg.
Man kann Tabus auch so brechen, dass sich das Schweigen erhärtet, indem man keinen Raum lässt für die wahre Empfindung wie die großen Geschichten von Mördern und Sadisten und ja, auch Kinderschändern, die nicht zum Ekel zwingen, sondern zur Einsicht und Mitleid. Der Schreiber ist aus dem Schneider. Die Freiheit der Kunst sei uns heilig.
Das klingt fast so ein bisschen auch nach einer Generalabrechnung, oder? Es geht ja nicht nur um Politik und Gesellschaft, es geht auch, und da sind wir wieder beim Bachmann-Preis, um den versammelten deutschsprachigen Literaturbetrieb?
Ja, zudem holte sie dann auf jeden Fall noch aus. Anna Bahr kritisierte auch die gesamte deutsche Gegenwart, deutschsprachige Gegenwartsliteratur eben ganz im Sinne dieses Rundumschlags. Sie identifizierte da viel Marktgängigkeit, viel Weißbrotliteratur ohne besonderen Nährwert, wie sie sagte. Und sie brach da wirklich eine Lanze für die politische Wirkmacht von Literatur. Und am Ende drehte Anna Bahr dann den Philosophen Friedrich Nietzsche quasi um. Der sagte nämlich, wir hätten die Kunst, um nicht zugrunde zu gehen, an der schrecklichen Wahrheit. Und Anna Bahr sagte aber, sie wolle es so sagen, vielleicht bleibt uns eher die Dichtung, um eben zur Wahrheit vorzudringen.
Es bräuchte dafür allerdings eine Sprache der Hoffnung. Nennen Sie mich naiv, aber ich glaube, stur Literatur kann retten. Sie gibt den Sprachlosen Worte und schafft Gegenentwürfe zum Normalisierungsterror einer Leistungsgesellschaft, die alles nur wirtschaftskonform will.
Anna Bahr, Sie haben es ja schon gesagt, Miriam C., so eine Rede zur Eröffnung des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs gilt ja auch immer als wichtiges Statement. Hat sie den Anspruch, der an diese Eröffnungsrede ja immer wieder gestellt wird, dann erfüllt?
Es war auf jeden Fall eine eindringliche, auch eindringlich vorgetragene Rede. Man kann sie stellenweise bestimmt ein bisschen pathetisch nennen, auch in der Ergriffenheit von dem eigenen Text, die sich auch immer wieder zeigte. Ich glaube, dass es aber gerade für die Eröffnung dieser Ausgabe des Bachmann-Wettbewerbs eigentlich eine ganz passende Rede war, denn von vielen Autorinnen und Autoren, die da jetzt angereist sind, von denen erwarte ich tatsächlich auch solche politischen Texte, die sich diesem Ziel verschrieben haben, zu einer Wahrheit vorzudringen. Gleich als erstes liest zum Beispiel morgen der Autor und Journalist Hannes Stein, der ist in München geboren, jetzt aber schon seit vielen Jahren in die USA ausgewandert, und er ist nicht nur ein politischer Mensch. Zuerst war er Anhänger der Republikaner in den USA, dann ist er aber aus Protest gegen die Wahl von Donald Trump vor einigen Jahren ausgetreten bei den Republikanern und hat sich jetzt auf die Wählerliste der Demokraten setzen lassen. Er schreibt auch sehr politische Romane. Oder auch der österreichische Autor und Spoken-Word-Künstler Elias Hirschel, der hat im letzten Jahr auch eine sehr scharfsinnige Politsatire veröffentlicht, salonfähig. Also ich würde fast sagen, mit Blick auf zum Beispiel diese beiden Autoren, dass da nicht zum letzten Mal abgerechnet wurde heute Abend bei diesen 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur.
Wir dürfen gespannt sein. Ab morgen früh 10 Uhr sind wir auch dabei auf unserem Kanal Dokumente und Debatten. Den finden Sie bei DAB+ oder auch einfach im Netz. Dann können Sie da stundenlang zuhören, wenn also Autorinnen und Autoren aus ihren neuen bisher unveröffentlichten Werken lesen. Das Ganze bis zum Sonntag. Natürlich berichten wir auch weiter, unter anderem in unserer Sendung Lesart immer vormittags ab 10. Miriam C. aus unserer Literaturredaktion zum Auftakt dieses Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Vielen Dank, viele Grüße und viel Spaß in den nächsten Tagen. Und jetzt reden wir über Bilder, die ja zentral sind für diesen Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine. Sie haben vom ersten Tag an vom Grauen erzählt, aber auch von Mut und Überlebenswillen. Besonders intensive Fotos macht die ukrainische Fotografin Mila Tischaeva. Zu Beginn des Krieges haben wir sie in Kiew angerufen, haben ein Interview mit ihr geführt, denn das Luftalarm einbrach. Sie erzählte uns davon, wie sie diesen Krieg dokumentiert. Und jetzt habe ich wieder mit ihr gesprochen, kurz vor dieser Sendung. Sie ist wieder zurück in Berlin, wo sie lebt. Denn morgen eröffnet im Museum Europäischer Kulturen in Berlin eine Ausstellung mit ihren Bildern und auch Texten aus ihrem Tagebuch. Guten Abend, dobry večer.
Dobry večer, Vladimir.
4 Monate Krieg. Wie haben Sie diese 4 Monate Krieg verändert? Как вас изменила эта война, эти 4 месяца войны?
Вы знаете, действительно странно сегодня как бы оглядываться на этот первый месяц войны, март месяц. В марте мы с вами говорили последний раз по телефону. Это был еще момент, когда русские танки шли на Киев.
Also, Sie sagt, Mila Tischaeva, als wir das erste Interview geführt haben im März, da war das natürlich noch eine ganz andere Situation. Da waren russische Panzer auf dem Weg nach Kiew. Da war eine extreme Kriegssituation in der Stadt. Dann im April sind die Russen aus der Gegend von Kiew abgezogen und es zeigte sich ein Bild, das sie sich nicht hätte vorstellen können.
Свидетелям, которые были там, открылась картина, которую мы не могли себе представить. А это была картина смерти, причем такой повсеместной смерти, да, то есть это был ландшафт.
Ein Bild des Todes hat sich da gezeigt, beschreibt sie. Eine Landschaft des Todes. So findet sie die Worte dafür. Das war ein großer Schock für sie, für ganz viele Menschen und die Exhumierungen von Opfern, die gehen ja bis heute weiter. Es gibt immer weitere Funde und all das sind Dinge, die sie sich einfach nicht hätte vorstellen können.
Который мы увидели в Киевской области после выхода русских войск.
Und im Mai dann war sie viel unterwegs in der Kiewer Gegend, hat mit vielen Menschen gesprochen, mit hunderten Menschen gesprochen, auch mit ganz vielen Frauen, die ihre Männer, ihre Söhne verloren haben. Sie versuchte, sie zu trösten. Und immer stand diese große Frage im Raum, die nicht beantwortet werden konnte bis heute. Warum? Warum eigentlich? Es ist ein fast unaushaltsamer Schmerz, diese Frage stellen zu müssen und keine Antwort darauf zu bekommen.
Du kannst nicht die Antwort auf diese Frage finden. Ich denke, dass es eine какая-то безумная боль, которая осталась и которой я была свидетелем. Мы сейчас делаем фильм, мы делаем документальный фильм для VDR.
Und im Moment arbeitet sie, sagt sie, an einem Dokumentarfilm, der im Juli im Westdeutschen Rundfunk laufen soll. Und da sind 6 Menschen, die dort porträtiert werden, die über ihre Kriegserfahrungen erzählen. Und sie beschreibt Mila Tischaeva, wie schwierig es ist, also nicht nur natürlich diese Aufnahmen damals gemacht zu haben, sondern tatsächlich auch, wie schwierig es ist, jetzt diesen Film zu edieren, wie sie immer wieder daran zerbrechen, an diesen Bildern, und dass das alles auch schwer auszuhalten sei.
Мой Режиссер и ломается, собственно, наш Эдитор, когда она смотрит и слышит то, что мы смогли снять в это время.
Und für Sie selbst, Mila Tischaeva, Sie beschäftigen sich jetzt seit Beginn dieses Krieges als Fotografin, jetzt auch als Dokumentarfilmerin, vielleicht auch als Videokünstlerin, kann man vielleicht auch sagen, mit diesem Film. Wie hat Sie das persönlich verändert, mit diesem Thema umzugehen, was Sie ja so persönlich betrifft?
Мне довольно сложно ответить на ваш вопрос, как изменило меня это на личном уровне.
Sie braucht Zeit, sagt Miletti Schaiva, um überhaupt zu verstehen, was passiert ist. Im Moment fühlt sie sich eher wie vielleicht eine Art Panzersperre, also was man im Russischen so als Igel bezeichnet. Sie verbietet sich Gefühle und sie ist sehr gefasst, so beschreibt sie das, und konzentriert sich ganz auf ihre Arbeit, braucht alle Energie für ihre Arbeit. Und ihr ist klar, so sagt sie es, dass Europa gerade durch einen wirklich historische Zeit geht. Und das ist ein sehr wichtiger Moment, bei weitem nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa. Jetzt ist sie in Berlin, wo sie ja schon eine ganze Weile lebt. Und sie ist erst einmal, wie sie es beschreibt, sehr irritiert, auch von der Leichtigkeit dieser Stadt im Moment. Das ist schwer für sie, damit umzugehen, obwohl ja eigentlich klar ist, dass der Krieg ja auch für Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Auch hier letztlich, wenn man so will, auch mit stattfindet. Das wird einfach noch eine Weile dauern, bis sie das alles überhaupt einordnen und verstehen kann. Und was ihre Fotos, ihre Bilder, auch ihre Videos angeht, hat sich da etwas geändert im Laufe dieser Zeit? Haben Sie da andere Perspektiven eingenommen? Was ist da passiert in den letzten 4 Monaten, Ihre Arbeit als Fotografin? Also, sie stellt fest, Miletti Schaeva, dass sie im Laufe des Krieges immer langsamer in ihrer Arbeit geworden ist, sich immer mehr Zeit nehmen wollte, nehmen musste auch. Im März, zu Beginn der Kriegszeit, als wir auch unser erstes Interview geführt haben, da war sie fast noch wie eine Fotoreporterin, schnell und viel unterwegs an verschiedenen Orten. Und dann merkte sie, wie das alles viel mehr Zeit brauchte, wie es ihr auch wichtig war, mit Opfern, mit Hinterbliebenen zu sprechen, mit Menschen, die über einen Monat hinweg in einem Keller verbracht haben, mit traumatisierten Menschen, mit Menschen, die erniedrigt worden sind, die die Macht der Invasoren spüren mussten, wie ein Soldat plötzlich in das eigene Haus eindringt und dort seine Macht ausspielen kann, jemanden mit dem Tode bedrohen kann. Dieses Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, dieses Gefühl, erniedrigt zu werden. All das mussten diese Menschen durchmachen und sie brauchten mich auch, sagt Miletti Schaeva. Und das war ihr auch wichtig und hat ihr wiederum auch Energie gegeben und Kraft gegeben, tatsächlich mit diesen Menschen zusammen zu sein, ihnen auch eine Stimme zu geben und eben auch klar zu machen, dass sie gehört werden wollen, dass sie gehört werden müssen. Und wenn man sich ihre Ausstellung so anschaut in Berlin, dann geht es ja weit über Fotos hinaus. Das ist ja auch ein Tagebuch, so heißt es ja auch, Splitter des Lebens, ein Ukraine-Tagebuch. Viele Texte, wo sie eben auch den Kriegsalltag beschreiben. Wie wichtig sind Ihnen diese Texte als jemand, der eigentlich Fotografin ist, der eigentlich mit Bildern arbeitet?
Для моей работы, не просто для фотографии, для моего ощущения себя как, скажем, человека, это дало мне очень много сил и очень много вдохновения.
Как важно вам эти тексты, которые вы еще добавили к этими фотографиями, которые сейчас будет видно в Берлине?
Вы знаете, это интересно, потому что это моя, в принципе, первая выставка, где Texte играют absolut такую же роль.
Es ist zum ersten Mal, sagt sie, dass sie eine Ausstellung hat, in der eben nicht nur ihre Fotos zu sehen sind, sondern eben auch ihre eigenen Texte, die diese Fotos begleiten. So ist das ja jetzt in Berlin zu erleben im Museum der europäischen Kulturen. Und das sind sehr offene Texte, sehr persönliche Texte. Es geht um ihre Gefühle, ihre Empfindungen. Das hatte sie so in der Form noch nie. Und das sind Texte, die sie ja eben auch als Person, als Fotografin dort verfasst hat, eben nicht als Journalistin, nicht als distanzierte Beobachterin. Es geht um ihre Angst, es geht um ihren Schmerz, das alles beschreibt sie auch. Und wichtig ist eben auch zu sagen, dass es vor allem die ersten beiden Monate des Krieges betrifft. Also bis zum 24. April wird das Ganze dokumentiert.
Свои ощущения от того, что это значит быть свидетелем. Мне кажется, это, в принципе, довольно сильно.
Jetzt sind wir ziemlich genau 4 Monate in diesem Krieg gegen die Ukraine. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, Mila Tischajewa, dass Sie leben ja überwiegend in Berlin, sind jetzt wieder in der Stadt, haben so Probleme umzugehen mit der Leichtigkeit der Stadt und ja mit der Distanz, die Sie offenbar da auch spüren zum Ukraine-Krieg. Nun wird ja auch politisch schon eine ganze Weile darüber diskutiert, ja unter großen Schmerzen, mit großem Streit auch darüber diskutiert, inwieweit Deutschland auch zum Beispiel mit schweren Waffen die Ukraine unterstützen soll. Jetzt langsam laufen da auch die Lieferungen offenbar an, aber das hat alles sehr lange gedauert. Es geht um die Frage der Solidarität, es geht um die Frage des Zusammenhalts in Europa. Sie als jemand, der in Deutschland lebt, überwiegend lebt, wie empfinden Sie die Solidarität der Deutschen, die am Anfang ja sehr stark war, persönlich sehr stark, wir haben es gesehen, wenn es um die Hilfe für Geflohene ging. Hunderttausende sind ja nach Deutschland gekommen. Wie erleben Sie das jetzt nach 4 Monaten Krieg? Wie viel Solidarität Deutschlands, der deutschen Bürger, aber auch der deutschen Politik ist für die Ukraine noch da?
Я не уверена, что вы это хотите включить в ваше интервью.
Хочу, обязательно.
Просто, вы знаете, я не могу понять и не могу принять, что страна,
Sie fragt zuerst, ob ich wirklich ihre Antwort hören will und ob das wirklich Teil des Interviews sein kann. Und ich sage ja, natürlich will ich das wissen. Und sie erinnert daran, wie Deutschland, damals Nazi-Deutschland, im Osten Europas, in der Ukraine zum Beispiel, auch ein Bloodland initiiert hat. Und dass ausgerechnet dieses Land sich jetzt so zurückhält mit der Solidarität, das kann sie einfach überhaupt nicht verstehen. Sie erlebt vor allem Solidarität von Einzelpersonen. Sie erwähnt nochmal den Dokumentarfilm, den Westdeutschen Rundfunk, der das dort sehr schnell möglich gemacht hat, dass dieser Dokumentarfilm zu sehen ist, dass die Geschichten der Opfer erzählt werden. Das Museum der Europäischen Kulturen, Berlin, was jetzt am Donnerstag ihre Ausstellung geöffnet. Auch das ging schnell, da wurde was möglich gemacht. Auch das ist Solidarität für sie. Aber ansonsten ist sie ja sehr enttäuscht und empfindet das als sehr schmerzhaft. Zum Beispiel den offenen Brief erwähnt sie, der vor einigen Wochen veröffentlicht wurde von einigen Intellektuellen in der Republik, die sich ja dafür eingesetzt haben, dass es eine schnellere, eher diplomatische Lösung gibt und dass der Krieg möglichst bald beendet werden sollte. Das hat sie sehr enttäuscht und sie erinnert eben auch an das Jahr 1939, wo Deutschland Polen zum Beispiel überfallen hat, wo Panzer gerollt sind, wo Bomben geworfen worden sind und jetzt über 80 Jahre später scheint dieses Land offenbar nicht die richtigen Lehren daraus gezogen zu haben. Das empfindet sie alles als sehr, sehr schmerzhaft. Mila Tischajewa, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und bei der Ausstellung in Berlin im Museum der Europäischen Kulturen. Ist es zu erleben ab Donnerstag bis zum Januar. Splitter des Lebens, ein Ukraine-Tagebuch, Fotografien von Mila Tischajewa, die unterwegs war, vor allem in der Region von Kiew, aber auch in anderen Orten, um diesen Krieg, um auch die Geschichten, um diesen Krieg zu dokumentieren, die Geschichten der Opfer auch zu zeigen, ergänzt mit Texten von ihr selbst. Спасибо вам большое, Мила.
Спасибо, Владимир. Прекрасно с вами разговаривать.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Fanny Buschert.
Der Facebook-Konzern Meta wird nach einer Diskriminierungsklage der US-Regierung sein System zur Personalisierung von Wohnungsanzeigen ändern. Werbetreibende konnten Immobilienanzeigen nach Ethnie, Geschlecht, Religion oder anderen Merkmalen schalten. Markus Schuler.
Das Unternehmen muss eine Strafe in Höhe von umgerechnet 109.000 Euro bezahlen. Das ist der von US-Gesetzen vorgesehene Höchstbetrag. Die neue Software muss das Unternehmen nun einer unabhängigen Partei zur Überprüfung vorlegen. Laut Facebook-Sprecher Joe Osborne werden Werbetreibende weiterhin in der Lage sein, ihre Anzeigen auf die Nutzerinnen und Nutzer an bestimmten Orten auszurichten, allerdings nicht mehr allein auf der Grundlage ihrer Postleitzahlen und einer begrenzten Anzahl von Interessen.
Bei den Filmfestspielen in Berlin bekommt die Reihe Perspektive Deutsches Kino eine neue Leiterin. Die Deutschlandfunk-Kulturkritikerin Jenny Zülker soll den Posten zum 1. August übernehmen, das kündigte die Festivalleitung an. Zülker sei der Berlinale bereits seit vielen Jahren verbunden, seit 1999 als Moderatorin und seit 2006 gehöre sie dem Auswahlkomitee der Sektion Panorama an. Die Berlinale zeigt neben dem Wettbewerb Filme in verschiedenen Sektionen, etwa auch der Perspektive Deutsches Kino. Kulturstaatsministerin Roth hat in Leipzig den Deutschen Verlagspreis der Bundesregierung verliehen. Ausgezeichnet wurden dabei mehr als 60 unabhängige Verlage. Die drei Spitzenpreise gingen an die Berliner Verlage Gugolz und Jacobi und Stuart sowie den Münchner Verlag Edition Taube. Sie sind jeweils mit 60.000 Euro dotiert. Die Bundesregierung verleiht den Deutschen Verlagspreis seit 2019 jährlich. Partner sind die Kurt-Wolf-Stiftung und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Autorin Christina Morales und die Übersetzerin Friederike von Kriegern werden für den Roman Leichte Sprache mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet. Das gab das Haus der Kulturen der Welt in Berlin bekannt. Der Internationale Literaturpreis wird für Gegenwartsliteratur in deutscher Erstübersetzung vergeben. Er ist mit 20.000 Euro für die Autorin und 15.000 Euro für die Übersetzerin dotiert. Er wird vom HKW und der Stiftung Elementarteilchen verliehen. Ingo Zamperoni bleibt für weitere 3 Jahre Moderator des ARD-Nachrichtenmagazins Tagesthemen. Der Vertrag mit dem 47-Jährigen sei entsprechend verlängert worden, das teilte der NDR in Hamburg mit. Zamperoni startete bei den Tagesthemen 2012 als fester Vertreter für die Moderation. 2014 wechselte er als Korrespondent ins ARD-Studio Washington. Seit 2016 moderiert Zamperoni erneut die Tagesthemen.
Fanny Busch hat mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, jetzt ist Zeit, um 2 Filme vorzustellen. Der eine startet im Kino, der andere ist bei Apple TV zu sehen. Beginnen wir vielleicht einfach mal mit dem Kino, an dessen Zukunft ich persönlich jedenfalls sehr glaube. Jonas Carpignano, A Chiara, ist ein Film, der den Hauptpreis des Zürich Filmfestivals gewonnen hat und den Jörg Taschmann gesehen hat aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend, Jörg.
Ja, schönen guten Abend.
Reden wir über diesen Film erst einmal. Es geht um Kalabrien. Eine 15-Jährige sucht ihren Vater. Was wird da erzählt?
Na, zuerst ist der Vater noch da. Also zuerst scheint es eine ganz normale, einfache Familie zu sein. Die große Schwester wird 18 Jahre. Chiara geht ein bisschen raus aus diesem Restaurant, versucht eine Zigarette zu rauchen. Ein Cousin bedroht sie, es ihrem Vater zu erzählen. Und dann geht sie erstmal nach Hause, geht auf die Straße und plötzlich wird das Auto des Vaters abgefackelt und der Vater muss verschwinden. Und dann erfährt sie eigentlich erst aus den Fernsehnachrichten, dass der Vater untergetaucht ist, dass er der 'Ndrangheta angehört, also der kalabrischen Mafia. Und sie stellt Fragen an ihre Mutter, sie stellt Fragen an ihre Cousins und erhält keine Antworten. Und das erschüttert dieses junge Mädchen oder diese junge Frau. Und dann stellt sie auch noch fest, dass im Keller ihres Hauses ein geheimer Bunker ist. Und plötzlich merkt sie, dass das Leben, was sie glaubte haben zu können mit einem schicken Haus und einem gewissen Wohlstand, dass das einen Preis hat. Und sie versucht dahinter zu kommen, was das für ein Preis ist.
Wie wird das erzählt? Wenn man sich den Trailer anschaut, da scheint die Kamera wirklich sehr, sehr nah dran zu sein an dieser Hauptdarstellerin. Fast schon mit einem dokumentarischen Charakter. Wie würden Sie diesen Film ästhetisch beschreiben?
Ja, ästhetisch gibt es da durchaus eine Nähe zum Kino der Gebrüder Dardenne aus Belgien, die ja immer sehr nah an ihren Protagonisten sind und die es ja auch schaffen, ihren Film so einen dokumentarischen Touch zu verleihen. Hier hat es Jonas Carpignano auch dadurch geschafft, dass mit Swami Rotolo, der Hauptdarstellerin, die Amateurschauspielerin war, als sie den Film gemacht hat, sie dreht mit ihrem echten Vater, sie dreht mit ihren echten Geschwistern. Also er hat eine echte Familie genommen, die keine Mafia-Familie ist, aber die eben aus dieser Region stammt und die diesen Alltag natürlich in irgendeiner gewissen Form sehr gut verkörpern kann. Und allein dadurch schafft er es eben auch, so halbdokumentarisch zu arbeiten. Das ist eine sehr clevere Art und Weise, dass wir als Zuschauer diese Geschichte von A bis Z eben glauben. Und das macht Jonas Carpignano sehr, sehr stark. Es ist sein dritter Film. Bekannt geworden ist er mit Mediterranea. Und ich finde, er wird von Film zu Film besser. Und das hier ist mit Abstand sein bester. Und mich hat dieser Film wahnsinnig gepackt, weil er unglaublich spannend ist, weil da unglaublich viel passiert, auch mit dieser jungen Frau, weil das wird alles aus ihrer Perspektive erzählt.
Also los ins Kino, würde ich mal sagen, ne? In diesem Fall. Jonas Carpignano, A Chiara. ab sofort in den deutschen Kinos. Und der zweite Film, da muss man nicht ins Kino gehen, den kann man auch zu Hause schauen bei Apple TV. Nämlich ein Film von Cooper Rafe, Cha-Cha Real Smooth. Ein Film, der beim Sundance Film Festival, da sind wir doch wieder ganz kurz beim Kino, den Publikumspreis bekommen hat. Es geht um einen Unterhalter auf Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa Partys, je nachdem, der ja in eine besondere Beziehung gerät, kann man glaube ich so sagen. Ein Teil dieser Beziehung wird gespielt von Dakota Johnson und der Film hört sich so an.
Do you two dance?
We're not feeling it right now.
How about I bet you $300 I can get her on the dance floor?
I will give you $1,000. I want to take it to Funky Town. Want to take it to Funky Town. She really likes you.
I really like her. Tonight is the night that you and Lola dance your booties off.
Wie genau erzählt dieser Film?
Na, erstmal vielleicht noch ganz kurz diesen kurzen Ausschnitt möchte ich vielleicht noch ein ganz bisschen erklären. Also wir haben natürlich gehört, ein junger Mann redet mit zwei Frauen. Das eine ist die Domina, gespielt von Dakota Johnson, eine junge Frau, Anfang 30, die aber schon eine Tochter hat, die um die 15 ist. Lola heißt die.
Die Mutter heißt
Autistin
Domina.
Autistin ist und eigentlich die Mutter heißt wirklich Domina und die Tochter heißt Lola. Und die Tochter ist autistisch, sehr zurückhaltend, würde eigentlich niemals tanzen. Und hier hat er mit der Mutter gewettet und hat gesagt, wir wetten hier mal um $300, wenn ich es schaffe, deine Tochter zum Tanzen zu bringen. Und er hat einen gewissen Trick, Andrew, mit dem er es wirklich schafft, dass Lola mit ihm tanzt. Und er freundet sich mit beiden Frauen irgendwie an, wird dann als Babysitter für die Tochter engagiert, aber verknallt sich eigentlich in die Mutter, die eine etwas geheimnisvolle Figur ist, wo man merkt, sie hat wohl eine nicht ganz so leichte Vergangenheit, hat auch einen Verlobten, will auch heiraten. Aber zwischen den beiden entsteht irgendwas, was man nicht einfach nur als Leidenschaft oder Liebe bezeichnen kann. Das ist eben das Schöne an diesem Film, dass er sehr dezent bleibt, dass man nie so genau weiß, ist das jetzt nur Freundschaft oder ist das vielleicht ein bisschen mehr, ist es vielleicht sogar Liebe? Und wenn es Liebe ist, hat diese Liebe eine Chance oder hat sie von vornherein keine Chance? Und Cooper Rafe, der Hauptdarsteller des Films, ist gleichzeitig auch der Regisseur und Autor, gerade mal 25 Jahre alt und damit ein Riesentalent im amerikanischen Independent-Film. Und für mich ist der Film eine Riesenentdeckung gewesen, weil er mit so einer Leichtigkeit daherkommt und trotzdem auch schwerere Themen transportiert. Und Apple hat ihn gekauft eben beim Sundance Festival. Das ist eigentlich ein lupenreiner Kinofilm. Aber die Zeiten heute sind, wie sie sind. Und natürlich, wenn ein Streamingdienst die Filme kauft, kommen sie kaum noch ins Kino. In Amerika und in Großbritannien läuft er auch in Kinos, bei uns in Deutschland leider nicht. Und ist trotzdem ein großer Kinofilm, den ich nur empfehlen kann.
Und funktioniert er auf dem kleinen Bildschirm zu Hause?
Ja, durchaus. Also man hat ja heutzutage, die meisten haben ja auch schon größere Fernseher. Also ich habe den dann schon auf dem größten Screen geguckt, den ich nur habe. Und dann funktioniert der durchaus auch mit der Musik. Und
vielleicht ein bisschen lauter machen, die Nachbarn mit einladen, vielleicht sogar noch.
Zum Beispiel. Und gerade Dakota Johnson hat mich sehr, sehr berührt, weil sie wirklich eine Frau spielt, die ein Geheimnis hat, die von der Sanftheit dieses jungen Mannes sich so angezogen fühlt, die ihm immer sagt, du bist so lieb. Und die damit gar nicht klarkommt, dass ein Mann einfach mal so lieb sein kann. Und das verwirrt sie. Insofern ist das wirklich ein Film, der sich vielleicht banaler anhört, als er ist, aber der einen wirklich bewegt. Und insofern kann ich diese Woche zwei wirklich gute Filme empfehlen. Und zum ersten nochmal, der ist zwar ein Kinofilm, Chiara, läuft bei uns auch in den Kinos, wird aber von Mubi herausgebracht. Mubi ist ja ein Streamingdienst, der mit den Kinos kooperiert. Der läuft also 3 Monate jetzt wirklich im Kino und danach auf dem Streamingdienst Mubi.
A Chiara von Jonas Carpignano. Wie gesagt, erstmal im Kino. Vielleicht die Gelegenheit ergreifen, dann nochmal hinzugehen. Oder eben später bei Mubi. Und jetzt schon bei einem Streamingdienst bei Apple TV, nämlich Cooper Rafe, Cha-Cha, Real Smooth. 2 sehr unterschiedliche Filme, 2 Empfehlungen von Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt kommen wir zu einem der größten Entertainer der US-Fernsehgeschichte. Seit einigen Jahren aber vor allem ein Mann, der für sexuelle Gewalt und Missbrauch steht, nämlich Bill Cosby. 2018 gab es schon einen Schuldspruch und damit wurde er zum ersten verurteilten Prominenten in Zeiten der MeToo-Bewegung, noch vor Harvey Weinstein. Bill Cosby wurde schon strafrechtlich belangt und nun hat ihn auch ein Zivilgericht verurteilt, nämlich zu $500.000. Katharina Wilhelm ist unsere Korrespondentin in Los Angeles. Auf welcher Grundlage eigentlich?
Also es geht tatsächlich um wieder sexuellen Missbrauch tatsächlich. Also es ist ein zivilrechtlicher Prozess gewesen und Judy Ruth, die Frau, die ihn eben angeklagt hat, die gesagt hat, mir ist eben dieses Unrechtverfahren, die hat es erstmal in einem strafrechtlichen Prozess versucht, aber weil eben diese Tat schon so lange zurückliegt, konnte das eben nicht mehr in einem strafrechtlichen Prozess abgefrühstückt werden, sage ich mal. Und dann war es eben so, man hat festgestellt, sie war damals 16, das Ganze ist 1975 passiert. Und damals war sie 16 Jahre alt, minderjährig also. Und in Kalifornien ist dann die Rechtsprechung oder beziehungsweise die Gesetzeslage so, dass man noch einen Zivilprozess anstreben kann. Und eben auf dieser Grundlage ist er jetzt von einer Jury verurteilt worden.
Dann bleibt natürlich die Frage, in welchem Verhältnis eigentlich dieser Zivilprozess zu dem Strafprozess gegen ihn steht. Also er saß ja schon in Haft 3 Jahre und wurde dann doch wieder freigelassen. Das ist alles recht komplex, genau. Und sehr voller Wendungen.
Ja, das ist wirklich kompliziert und ich versuche das jetzt einfach ein bisschen aufzudröseln, weil es sind eben auch viele Jahre, die nochmal dazwischen liegen. Es ist so, in Pennsylvania ist er ja schuldig gesprochen worden, das war 2018. Damals ging es darum, dass er eine Frau im Jahr 2004 missbraucht hat. Die Folge war eine Gefängnisstrafe zwischen 3 und 10 Jahren. Und Cosby ging dann dagegen in Berufung und er hatte Erfolg, weil es damals einen Deal gab mit der Staatsanwaltschaft. 5 Zeuginnen hatten zugesagt, gegen Cosby auszusagen in einem anderen Zivilprozess. Da ging es auch nochmal um Schadenersatz. Und sie hatten aber zugesagt, dass sie aussagen werden, wenn kein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wird. Das hatte der damalige Staatsanwalt zugesagt. Dann gab es einen Wechsel, einen Personalwechsel, ein neuer Staatsanwalt kam und der sagte, nee, wir machen doch ein Strafverfahren und hat eben die Zeugenaussagen dieser 5 Frauen damit hineingepackt. Das war aber ein Formfehler und deswegen hat Cosby am Ende des Tages Recht bekommen, also das Urteil wurde wieder aufgehoben, wenngleich, und das muss man nochmal betonen, es wirklich nur um einen formellen juristischen Fehler ging, nicht aber sozusagen den Straftatbestand, also er ist de facto theoretisch noch schuldig gesprochen, aber eben wegen eines Formfehlers musste dieses Urteil wieder aufgehoben werden. Ich hoffe, man hat das so verstanden, weil selbst für uns ist das tatsächlich manchmal schwierig. Diese beiden Verfahren, aber jetzt hier in Los Angeles und die in Pennsylvania, haben erstmal nichts miteinander zu tun und stehen beide für sich.
Es ist recht komplex und am Ende fragt man sich, heute ist er 84 Jahre alt, dieser Bill Cosby hat immer alle Vorwürfe abgestritten, wie er eigentlich in der Öffentlichkeit überhaupt noch wahrgenommen wird.
Tatsächlich ist das eine ganz spannende Frage, weil, wie gesagt, er betont ja immer, dass er unschuldig ist und er immer einvernehmlichen Sex hatte mit diesen Frauen. Und es gibt auch viele Prominente, die hinter ihm stehen, vor allem seine aus der Zeit der Bill Cosby Show. Aber es gibt auch andere Stimmen und eine ganz spannende Dokumentation zum Beispiel. In diesem Jahr hat dieses Missverhältnis auch nochmal versucht aufzudecken. Denn Bill Cosby gilt gerade bei vielen Schwarzen als Held. Er hat viele Dinge gerade für die schwarze Community erreicht, die ganz, ganz wichtig waren in den 70er, 80er Jahren, wo es eben für Schwarze im TV, im Film ganz anders war. Und es gibt ein ganz nettes Zitat, finde ich, aus dieser Dokumentation We Need to Talk About Cosby, das ich mal einspielen würde.
Bill Cosby is a master at his craft. Whether it be acting, comedy or raping.
Also Bill Cosby ist ein Meister seiner Kunst, ging es egal ob es um Schauspielerei, Comedy oder um Vergewaltigung geht. Das sagt eben eine der Frauen, die auch betroffen ist. Und das zeigt eben dieses Verhältnis auch. Nach wie vor ist er ein Star für viele Menschen, aber es gibt eben auch dieses andere Verhältnis. Und jetzt nach eben dem nächsten Schuldspruch ist das Verhältnis, glaube ich, noch mal schlechter geworden. Und er ist eben eher der gefallene Star hier in den USA für viele.
Katharina Wilhelm in Los Angeles über Bill Cosby, der jetzt also einen zweiten Schuldspruch vor sich hat, beziehungsweise der heute auch gefallen ist, nämlich in diesem Fall ein Zivilgericht. Vielen Dank für diese Hintergründe. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen. Arno Ozesek tut das.
Gerade erst hat sich der Penn Berlin neu gegründet oder anders vom Penn in Darmstadt abgespalten. Da fordert die Wochenzeitung Die Zeit: Wiedervereinigung jetzt. Iris Radisch meint, dass sich die Erzählung vom Darmstädter Penn als einer Zusammenrottung bescheuerter alter Grillbrüder durchgesetzt habe. Doch diese schwarz-weiße Erzählung von den provinziellen Wutkünstlern und den smarten Hauptstädtern, die alles besser können, ist selbst dann noch fatal, wenn sie zutreffen sollte. Warum? Weil sich mit der Spaltung des Penn in einen zukunftsfrohen Berliner und einen hinterwäldlerischen Darmstädter Teil die Spaltung der deutschen Gesellschaft in eine urbane und erfolgreiche Leitkultur und eine provinzielle und verbitterte Kultur der Abgehängten wiederholt und vertieft. bemängelt Iris Radisch in der Zeit, in der Maxim Biller unter der Überschrift »Sorry, Dennis« erklärt, warum er dem Penn Berlin trotz Dennis Yücel's Werbung nicht beitritt. Nur wer nicht an die Kraft seiner Sprache, seines Talents, seiner nervigen Hellsichtigkeit glaubt, nur wer sich als Autor für benachteiligt hält und mehr öffentliche Liebe und Zuneigung haben will, als ein wirklicher Schriftsteller zum Schreiben braucht, wird zum Funktionär, zum Mitglied, zu Günter Grass. So Maxim Biller, der seine Lizenz zur Hochnäsigkeit und Diffamierung mal wieder recht unterhaltsam nutzt. Bitter ernst verläuft die Auseinandersetzung um die antisemitischen Figuren im mittlerweile abgehängten Monumentalwerk People's Justice der Künstlergruppe Taring Padi auf der Documenta. Im Berliner Tagesspiegel spießt Caroline Fetscher den Hinweis der Gruppe auf, man sei traurig darüber, dass Details der Arbeit in Deutschland als beleidigend empfunden würden. Tatsächlich, so Fetscher, legt diese Erklärung des Kollektivs den Kern der gesamten Causa frei. Darin steckt die ohne jedes Unrechtsbewusstsein vorgetragene Überzeugung, für uns als progressive Kräfte im globalen Süden ist das Feindbild Juden und Israel eine Selbstverständlichkeit. Und daraus folgt das betrübte bis verärgerte Bedauern, weil das in Deutschland heute anders ist, müssen wir leider Rücksicht nehmen. Um genau diese Problematik geht es seit Jahren in der postkolonialen Debatte um Israel-Boykott und den globalen Süden. Gibt es denn kein Recht auf psychische und politische Entlastung durch den klassischen antisemitischen Mechanismus der Sündenbox für Leute, deren Länder gar nichts mit der Shoah zu tun haben? Entrüstet und provokant im Tagesspiegel Caroline Fetscher. Ebenfalls scharf äußert sich Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Antisemitismus im Postkolonialismus. So schnell wird der Postkolonialismus den Juden die Singularität des Holocausts nicht verzeihen. Zumal erschwerend hinzukommt, dass es ja kaum noch Kolonien gibt, außer dem Staat Israel, den der Postkolonialismus erfinden müsste, wenn es ihn nicht schon gäbe. Als Vorposten des Westens im arabischen Land, als Ort, wo weiße Kolonisten und nicht-weiße Kolonisierte noch immer direkt aufeinanderprallen. Das stimmt zwar alles nicht, es ist aber ein integraler Bestandteil der postkolonialen Erzählung. Der Kolonialismus dauert an. Solange aber die Juden, der Holocaust und der Staat Israel ein Problem für den Postkolonialismus sind, solange muss der Postkolonialismus ein Problem für den Westen bleiben. Zurück zur Documenta. Unter der sprechenden Überschrift »Kreuz des Südens« erklärt Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung, vielleicht liegt ein grundlegendes Problem dieser Documenta schon in der sonderbaren Fetischisierung dieses globalen Südens. Seit Monaten kämpft die Ukraine nun explizit dafür, dem Westen angehören zu dürfen, der in dieser simplen Dichotomie zum Norden wird. Seit 4 Monaten wird dieser Westen täglich aufs Neue zu Hilfe gerufen, während Russland das Land in eine ganz andere Richtung zu ziehen versucht und sich auffällig viele Länder des Südens lieber nicht zu eindeutig auf eine Seite schlagen wollen. Große Themen, wild verquickt von Peter Richter in der SZ. Sie wollen mehr vom Documenta Stoff und Zoff? Können Sie haben. Nur leider nicht hier und jetzt. Unsere Zeit ist um. Darum lauten unsere letzten Worte mit einer SZ-Überschrift. Bitte warten Sie.
Arno Zessig aus den Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.